Ich lese mal zum Gebet, Psalm 8, Vers 3. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Säuglinge, die Unmündigen, die Kinder gebrauchst und dass du aus deren Mund dir selbst Macht gründest. Und Herr, das ist dein Weg, so tust du es und so liebst du es, etwas Schwaches zu nehmen und dadurch deine Macht und deine Herrlichkeit und dein Lob zu verherrlichen. Herr, wir danken dir, dass du nicht selbst den Bedränger und den Rachgierigen zum Schweigen bringst, sondern dass du es durch uns tust, dass du aus unserem Mund dir Macht gegründet hast. Halleluja. Wir preisen dich dafür, wunderbarer Gott, dass du nicht alles alleine machst, weil du ja allmächtig bist, sondern dass du uns forderst und uns herausrufst, in die Reife zu kommen, in die Rolle einzunehmen, die wir einnehmen sollten, die ja nicht ist, ein Roboter zu sein oder immer im Babystadium zu bleiben, sondern die ist, aktiv zu werden, loszugehen, dir nachzufolgen, dir gehorsam zu sein. Und Herr, das wollen wir heute ein Stück weit tun. Und ich bete, Herr, dass da, wo Waffenstillstand herrscht, dass das offenbar wird, dass Waffenstillstand keine Alternative ist in deinem Reich. Ja, ich danke dir, dass du uns rufst, dir nachzufolgen. Wie es in diesem einen Lied heißt, ein böser Knecht, der still mag stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Ja, wir wollen heute nicht stehen bleiben. Wir wollen überhaupt nicht stehen bleiben. Wir wollen dir nachgehen, dir nachfolgen, dir nachrennen. Und die Kämpfe kämpfen, die du uns aufgetragen hast zu kämpfen. Die Schlachten schlagen, die du uns aufgetragen hast zu schlagen. Lehre uns, wunderbarer Gott, und gib uns Gnade für all das. Amen. Ich kann schon mal Lukas Kapitel 10 aufschlagen. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, ihr könnt darüber wegsehen. Oder hören, besser gesagt. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe angefangen. Die Predigtreihe trägt den Titel Jesus und die Mächte der Finsternis. Und letzte Woche haben wir über das Wesen und die Absichten des Teufels gesprochen. Ich kann euch ermutigen, wenn ihr die Predigt verpasst habt oder noch nicht angehört habt, dann tut das doch bitte. Weil wir sehr viele wichtige Dinge genannt haben. Wir haben darüber gesprochen, was unser Bezug zu den Mächten der Finsternis ist. Und dass es da zwei Extreme gibt. Das eine Extrem ist das völlige Ignorieren, beziehungsweise die irrige Ansicht, dass das mit mir nichts zu tun hat, dass ich ja wiedergeboren bin und deswegen kann der Teufel mir nichts mehr anhaben. Was überhaupt nicht das ist, was die Bibel sagt, sondern im Gegenteil, dass das genau das ist, was der Teufel sagt. Weil das Schlauste, was ein Spion machen kann, ist so zu tun, als ob er gar nicht da wäre. Und das andere Extrem ist das Übertreiben, wo wir dem Teufel mehr Macht zuschreiben, als er eigentlich hat. Und Bibelverse verdrehen beziehungsweise fehlinterpretieren und somit die Verantwortung von uns selbst wegschieben und wir davon abgehalten werden, unser Herz vor Gott hinzuhalten und stattdessen gegen den Teufel kämpfen, da wo wir gar nicht gegen ihn kämpfen müssen. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es einen biblischen, einen gesunden Weg, einen Jesusweg. Wie Jesus mit dem Teufel umgegangen ist, so sollen auch wir mit dem Teufel umgehen. Das ist schon mal eine gute Faustregel. Wenn man sich die Evangelien anguckt, wie ist Jesus mit dem Teufel umgegangen, wie hat er von ihm gesprochen, wie ist er gegen ihn vorgegangen, was hat er seinen Jüngern aufgetragen, all diese Dinge sind für uns entscheidend. Und dann natürlich auch, wie die Apostel mit dem Teufel umgegangen sind. So, und heute möchten wir darüber sprechen, dass der Titel der Predigt ist Autorität über alle Macht des Feindes. Muss ich danach. Ja. Lukas Kapitel 10, ich lese mal Vers 17 bis 20, nur ganz kurz, bevor wir es lesen, zum Kontext. Jesus hatte 70 von seinen Jüngern ausgesandt und hatte ihnen Autorität gegeben, hat ihnen gesagt, geht, verkündigt das Evangelium, treibt Dämonen aus, heilt Kranke. Und nach einer gewissen Zeit, es waren wohl einige Monate, hier bei uns in der Bibel sind das nur ein paar Verse, die da dazwischen stehen, aber es liegt definitiv mehr Zeit dazwischen als ein Tag, kehren diese 70 zurück. Und ich lese mal Vers 17 bis 20. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Dämonen waren den 70 untertan. Die kommen zurück und haben das erlebt, dass sie über dämonisch besessenen Leuten oder über Menschen ausgesprochen haben, im Namen Jesu, fahre aus. Und sie haben wie wild wahrscheinlich geschrien oder sind einfach so ausgefahren. Auf jeden Fall hat ihnen das eine gewisse Freude gegeben, eine Spannung. Ja, das war nicht nur so wie ganz still, niemand hat es gemerkt, der Dämon ist gegangen, sondern die haben gemerkt, die haben Autorität. Und das Reich der Finsternis muss vor ihnen fliehen. Und sie kamen mit Freuden zu Jesus zurück und haben gesagt, Jesus, die Dämonen sind uns untertan. Und das ist eine, darüber soll es nicht gehen, heute in der Predigt, ich will euch hauptsächlich über Vers 19 sprechen, aber Jesus sagt zu ihnen, also eine ganz komische Antwort, er sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und dann sagt er, ich habe euch Autorität gegeben, aber, Vers 20, freut euch nicht darüber. Warum erzählt hier Jesus auf einmal von dem Teufel, der vom Himmel fällt? Darüber hatten wir auch letzte Woche gesprochen, der Teufel ist vom Himmel gefallen, wurde verbannt aus der Gegenwart Gottes, vom Thronsaal Gottes weggeworfen, wegen seinem Stolz. Und genau das spricht Jesus hier an, der Stolz der 70. Die Dämonen sind mir untertan in deinem Namen. Und Jesus warnt sie und sagt, ich habe den Teufel vom Himmel fallen sehen. Auch ihr könnt fallen. Freut euch nicht darüber, dass ihr Autorität und Vollmacht habt über die Dämonen. Freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass ihr Gnade von Gott bekommen habt und dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das soll die Quelle unserer Freude sein. Nicht Heilung, Befreiung, sondern dass wir Gnadentrophäen bei Gott sind. Amen. Das verdient eigentlich wesentlich mehr Zeit, um das noch auszulegen. Aber heute wollen wir uns besonders mit Vers 19 beschäftigen. Punkt 1. Ich habe 3 Punkte für die, die mitschreiben. Ich empfehle mitzuschreiben. Besonders wenn es dir schwerfällt, der Predigt zu folgen, hilft es enorm, sich Notizen zu machen. Punkt 1. Jesus gibt Vollmacht. Jesus gibt Vollmacht. Um genau zu sein, ist es nicht nur so, dass Jesus Vollmacht gibt, sondern Jesus selbst ist die Vollmacht. Jesus selbst ist die Autorität über Dämonen. Er gibt nicht Vollmacht, sondern er gibt Vollmacht in seinem Namen. Es ist Jesus Christus, der Autorität hat über Dämonen. Du hast keine Autorität über Dämonen, es sei denn nur durch die Person Jesus Christus. Und dann ist schon das Erste, was wir hier klarstellen müssen, es ist nicht der Name Jesus Christus im Sinne von, wir sprechen den aus und automatisch passieren Sachen, sondern es ist die Person, die hinter dem Namen steht. Wenn Petrus zu den Pharisäern sagt, es ist in keinem anderen Namen das Heil, als allein in dem Namen Jesus. Da heißt es nicht, wir sprechen das aus wie ein, wir sprechen den Namen Jesus aus wie eine Formel, die wir gelernt haben, etwas auswendig gelernt ist, sondern dann ist es die Person Jesus, in der das Heil ist. Und wenn wir die Person anrufen, wenn wir Jesus anrufen, den Namen des Herrn anrufen, dann werden wir gerettet, dann erleben wir Heil. Und genauso ist es auch mit der Autorität über Dämonen, mit der Autorität über die unsichtbaren Mächte, die wir nicht sehen, aber die da sind. Es ist die Person Jesus Christus, die Autorität hat über sie. Halleluja. Die Dämonen fürchten Jesus und nur Jesus. Denn es ist Jesus, der die Werke des Teufels zerstört. Ein Mensch hat nicht die Macht, die Werke des Teufels zu zerstören. Das funktioniert nicht. Nur Jesus allein kann die Werke des Teufels zerstören. Die Bibelstelle hatten wir auch letzte Woche dann zum Schluss. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu aber ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus zerstört die Werke des Teufels. Er allein hat die Macht dazu. Er allein hat die Autorität dazu. Jesus allein ist der sichere Weg in die unsichtbare Welt. Natürlich gehen wir nicht in die unsichtbare Welt, sondern wenn wir mit den unsichtbaren Dingen hantieren, also dämonische Mächte und Flüche und Mächte in der Himmelswelt und Fürstentümer und Geister der Unreinheit, all diese Dinge, Geister der Lüge. Der einzig sichere Weg, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, ist in Jesus Christus. Nicht mechanisch als Zauberformel. Ich spreche das aus, ich bin in Jesus Christus. Nein, nicht mal in der Identifizierung, weil wenn ich mich identifiziere, dann nehme ich an, ich bin in Jesus und sage, jetzt identifiziere ich mich mit Jesus. Nein, sondern in der Herzenseinheit mit Jesus Christus selber. Aber dazu später mehr. Ich laufe voraus. Markus Kapitel 1. Das Markus-Evangelium, ich lese mal Vers 23 und 24. Und es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Ja, der war im Gottesdienst, jede Woche. Heute hätte der die Bibel unterm Arm. Damals wurde das natürlich noch nicht so gedruckt wie heute. Der ging in die Synagoge. Mit einem unreinen Geist. Und der schrie und sprach, lass ab. Ich stelle mir das dann immer so ein bisschen, lass ab. So, aber es kann natürlich auch sein, der schreit ganz normal. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Halleluja. Das macht mir dann immer Spannung. Wie sagt man, da bin ich dann aufgeregt, excited. Jesus steht an der Kanzel und predigt und auf einmal fangen die Dämonen an zu manifestieren. Sie werden sichtbar. Ja, Manifestation heißt nichts anderes als Sichtbarwerdung. Sie werden sichtbar und sagen, ich weiß, wer du bist. Jesus, bist du gekommen, uns zu verderben? Der Teufel weiß genau, die Dämonen wissen genau, was ihnen bevorsteht. Und auf einmal steht der Heilige Gottes, das ist ein Titel für den Messias aus dem Alten Testament, der Heilige Gottes steht vor ihnen und sie denken, willst du uns jetzt schon in die Hölle werfen? Bist du gekommen, uns zu verderben? Eine andere Schriftstelle können wir noch dazu aufschlagen, Matthäus Kapitel 8, Vers 29. Da geht's um diese Gerasener, die wir uns in dieser Predigtreihe nochmal ganz intensiv anschauen werden, weil an denen kann man ganz gut erkennen, was die Anzeichen einer Person sind, der Dämonen innewohnen. Aber jetzt erstmal nur Vers 29 in Matthäus Kapitel 8. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Halleluja. Die Dämonen wissen, viel besser als die Theologen da draußen mit ihrer Allversöhnung und so weiter, die wissen ganz genau, da gibt es einen Termin und dem kann ich nicht entkommen. Und das ist der Termin, der Tag, an dem ich in den Feuersee geworfen werde. Und dann wird ein Feuer, eine Qual vom Thron Gottes und vor den Augen des Lammes ausgehen. Das ist 2. Thessalonicher Kapitel 1. Vom Lamm Gottes kommt die Qual für die Dämonen und die Verdammten. Halleluja. Die wissen genau, die haben einen Termin, um den kommen sie nicht drum rum. Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die wundern sich, Jesus, was machst du hier? Der Termin ist noch nicht da, wir haben noch schon Frist. Du willst uns jetzt schon quälen. Halleluja. Jesus hat Autorität über Dämonen. Dämonen haben Angst vor Jesus. Sie haben nicht Angst, wenn du den Namen Jesus aussprichst. Sie haben Angst vor Jesus selbst, vor der Person. Was das bedeutet, gleich noch mehr dazu. Lass uns mal eine ganz interessante Begebenheit aufschlagen. Kapitel 19 von Apostelgeschichte. Ich weiß genau, wie ich das verfilmen würde. In meinem Kopf läuft ein Film ab, so ähnlich wie bei der Exorzist. Ja, es ist dunkel und es regnet und dann Blitze und Donner und dann kommen die sieben Söhne des Kephas hinein. Hallo, wir sind die Exorzisten. Wo ist denn der Fall? Da hinten. Und dann kommen sie da rein in den Raum und da sitzt der Dämonisierte. Welcher Vers war es jetzt? 13 bis 15. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, bitte schaut euch nicht der Exorzist an. Tut euch selbst den Gefallen. Und es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, dem Paulus verkündigt. Ja, da waren also Männer, jüdische Männer, die glaubten an die Existenz von Dämonen und das war damals gar keine Frage. Da gibt es Leute, die sind, in deren Seelen wohnen Dämonen. Und da gibt es verschiedene Grade der Besessenheit beziehungsweise des dämonischen Einflusses. Und sie kommen dahin und sie sagen, wir beschwören dich bei Jesus, dem, wie sagt er? Wir beschwören euch bei Jesus, dem Paulus verkündigt. Schon allein die Formulierung legt nahe, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben, von was sie da reden. Und was passiert? Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Kephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, mit seiner übernatürlichen Kraft. Und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Vers 17. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Du sagst, wie kann das sein? Der Name Jesus hat nicht funktioniert. Warum wird der auf einmal hoch gepriesen? Weil alle wussten, die nehmen nur den Namen in den Mund, aber die Realität, die Person ist nicht sichtbar in ihnen. Deshalb ist es so wichtig, die Botschaft vom Kreuz zu hören und ernst zu nehmen. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Autorität. Nicht in dir selbst. Dein Selbst ist am Kreuz gestorben. Sollte es zumindest. Darin lag die Autorität von Paulus. Täglich sterbe ich, sagt er im 1. Korinther 15, glaube ich. Täglich sterbe ich. Und weil nun ich tot bin, hat ein anderer meinen Platz eingenommen. Es ist Christus. Und in ihm ist die Autorität. Und als sie da gesagt haben, ich beschwöre dich. Ja, Beschwörung. Das ist überhaupt nicht das, was wir tun sollen. Geister beschwören. Ich beschwöre dich bei Jesus, den Paulus verkündigt. Und der Dämon sagt, Jesus kennen wir. Jeder Dämon kennt Jesus. Jeder. Weil das Wort Gottes, der Sohn selbst, in Ewigkeit da war. Als noch kein Dämon da war, als alle Engel noch im Himmel waren, Luzifer selbst kennt Jesus als die Gottheit. Jesus kennen wir. Und von Paulus haben wir gehört. Halleluja. Das lässt mich auch wieder aufgeregt sein. Dein Name kann bekannt sein in der unsichtbaren Welt. Paulus wusste davon nichts. Aber die Dämonen in dieser ganzen Umgegend, das war ja im Zentrum einer gigantischen Erweckung, einer der größten Erweckungen der Apostelgeschichte. Da sind sie zu Hunderten, zu Tausenden gekommen, haben ihre Zauberbücher dahingeschmissen und eine riesige Bücherverbrennung, ein riesiges Feuer gemacht. Und erst im Nachgang berechnet, wie viel das wert war. 30.000, glaube ich, oder so. 50.000 Drachmen. Das sind mehrere Lebens, das ist also enorm viel. Das sind Millionen, Milliarden an Euro, was wir, wenn wir das heute umrechnen würden, was das für die Leute wert war. Eine Erweckung. Und Paulus war bekannt in der unsichtbaren Welt. Wenn wir heute hier Dämonen austreiben, glaubt mir, das spricht sich in der unsichtbaren Welt rum. Wir denken, naja, das ist jetzt aber ganz schön weit hergeholt. Nein, es steht hier drin. Es steht im Text, es ist biblisch. Die Dämonen reden miteinander. Das sind intelligente Wesen, die kommunizieren. Ja, aber David, wir sind doch jetzt aufgeklärt. Wir sind doch hier im 21. Jahrhundert, das hat doch jetzt nichts mehr mit Wissenschaft und mit Denken und rational an die Bibel rangehen zu tun. Es steht hier und deshalb ist es so. Und wir müssen uns als Christen entscheiden, was ist die Grundlage unseres Glaubens? Das, was wir an der TU in Theologie gelehrt bekommen oder das, was wir hier drin lesen? Eben nicht die menschliche Philosophie, sondern das Wort Gottes zeigt uns, wie es tatsächlich ist. Autorität über Dämonen haben wir nur in Jesus selbst. Wenn wir eins geworden sind mit ihm, und eins geworden sind mit ihm, bedeutet mit seinem Leiden, mit seinem Sterben am Kreuz, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Erinnert ihr euch an diese Kurve, die ich hier aufgemalt habe? Wenn wir da jeden Tag runtergehen und sagen, nicht ich, Jesus lebt, dann ist unsere Autorität da. Ich gebe euch Autorität. Halleluja. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14. Jesus sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Und in mir hat er nichts. Halleluja. Das sagt Jesus kurz vor seinem Leiden. Johannes 14, Vers 30. Bitte. Er sieht, der Fürst dieser Welt kommt. Er sagt, das ist die Stunde und die Macht der Finsternis. Ich gebe mich selbst hin. Nicht der Teufel überwindet Jesus, sondern Jesus gibt sich selbst hin. Und er sagt, der Fürst dieser Welt kommt. Und wir wollen mich kreuzigen, sie wollen mich umbringen, sie wollen mich leiden lassen. Aber in mir drin hat er nichts. Das ist das Leben in der Autorität Jesu. Das ist nicht irgendeine Traumvorstellung von, ach ja, schön wär's im Himmel dann. Nein, jetzt und hier. Jesus hat dir alles gegeben, was du brauchst, um frei zu sein von Dämonen. Um frei zu sein von der Macht der Finsternis. Amen? Ja. Dankeschön. Amen, definitiv, das klingt gut. Vielleicht sollte man das Amen weglassen und auch definitiv sagen. Okay. In mir hat er nichts. Und das ist die wahre Freiheit, die Jesus hatte. Das ist das, was es bedeutet, frei zu sein. Nicht meine Umstände sind perfekt und mein Körper geht es gut, sondern in mir hat er nichts. In mir hat er nichts. in meine Seele, mein Geist sind frei, den Willen Gottes zu tun. Mein Körper mag zu Schanden werden, aber ich tue den Willen Gottes. Ich entscheide mich für die Liebe Gottes. Ich entscheide mich, auf seiner Seite zu stehen. Selbst wenn ich krank bin, selbst wenn ich Anfeindungen habe, selbst wenn ich in Krisen bin. Ja, und das war ja die ultimative Krise für Jesus. Das Kreuz, dieses Leiden, das Verlassensein. Und er sagt, in all dem, selbst mein Körper, mein äußeres Leben ist dem Teufel ausgeliefert. Aber in mir hat er nichts. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, in der wir wandeln dürfen. Jesus ist der einzige Zugang zur Autorität über Dämonen und der einzig und, habe ich hier unterstrichen, und der einzig wirksame Schutz vor ihnen. Lass uns mal Epheser Kapitel 6 aufschlagen. Ganz berühmt, das kennen wir alle. Epheser 6, ich lese mal Vers 13 bis 18. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ah, das mag ich. Elberfelder sagt, stehen bleiben könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Die Waffenrüstung Gottes ist Jesus selbst. Er ist die Wahrheit. Er ist das Heil. Er ist derjenige, der uns die Bereitschaft gibt, das Herz gibt, das Evangelium zu verkündigen. Er ist derjenige, an den wir glauben. Er ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes selbst. Jesus ist unser Schutz und unsere Autorität gegenüber Dämonen. Deshalb ist das Allererste und Wichtigste, auch das, was wir heute im Lobpreis hatten, ich sitze zu den Füßen Jesus, ich bin für Jesus da, er ist das Zentrum, um ihn dreht sich alles. Er ist der Herr, er ist unser Liebhaber, er ist König, Bräutigam und Richter. Wir dürfen nicht zu sehr darauf reinfallen, uns zu viel mit dämonischen Sachen, jetzt macht der Teufel dieses, macht der Teufel jenes, das hat alles seinen Platz, aber der Hauptfokus, die Hauptkonzentration liegt auf Jesus. Darin ist unser Schutz. Darin ist unsere Freiheit. Und darin ist unsere Autorität, gegen diese Mächte vorzugehen. So, wie sind wir denn mit Jesus verbunden auf diese Art und Weise, dass wir mit ihm eins sind und mit ihm diese Autorität teilen? Wie kann ich das denn jetzt praktisch machen? Meine Lieblingsfrage. Wie geht das denn jetzt praktisch? Und Paulus gibt uns hier die Antworten darauf, was wir praktisch tun können. Erstens, wir sprechen das Wort, Moment, wo habe ich das stehen? Ich lese mal vor, wie ich das hier aufgeschrieben habe. Wir bleiben in Christus, also im Schutz der Waffenrüstung, durch Gebet in Verbindung mit der Schrift. Gebet in Verbindung mit dem Wort Gottes ist das, wie wir aktiv unsere Einheit, unser Einssein mit Jesus ausleben. Gebet ist das Einzige, was ich tun kann. Und Gebet meine ich nicht irgendwas runterrasseln, irgendwelche Sprüche aufsagen, die ich mir an meinen Spiegel gehängt habe, jeden Tag, das kannst du machen, das hat auch ein Stück weit seine Berechtigung, aber dieses Gebet, diese Gemeinschaft mit Jesus, jeden Tag, alle Zeit, das ist das, was uns in Jesus bleiben lässt. Das ist einer der, wahrscheinlich der Hauptweg, wie wir eins sind mit Jesus. Wir glauben ihm und deshalb reden wir mit ihm. Wir sind zusammen. Jesus sagt, bleibt in mir. Getrennt von mir können wir nichts tun. Ja, wie bleiben wir in ihm? Erstens, indem wir beten. Und es ist äußerst hilfreich, das Wort Gottes dazuzunehmen, in dieser Beziehung mit Jesus, mit ihm zu reden, über die Bibel selbst. Und da haben wir jede Menge Gesprächsstoff. Ich frage mich immer, warum Leuten langweilig wird im Gebet. Weil wir haben so eine tolle Talkbox, schon ein paar Mal erzählt, wo wir Bibelverse nehmen können und sagen, Jesus, das ist so herrlich, diese Wahrheit, so schön, das zu lesen, so wunderbar, so kraftvoll. Und wir nehmen das mit ins Gebet. Und das schafft eine so enge Verbindung. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, so eins mit Jesus zu sein. Es geht hier nicht, darum, in formalistischer Weise Bibelverse aufzusagen, sondern es ist die Einswerdung und Gemeinschaft mit Christus im Gebet. Halleluja. Diese Autorität über Dämonen wird für dein Leben zuallererst dir selbst gegeben. Es ist nicht so, dass wir einen großen Propheten haben oder der Pastor, der jetzt hier der den Befreiungsdienst hat und der jetzt alle hier in Befreiung führt. Nein, du bist zuallererst für dein eigenes Herz und deine eigene Seele verantwortlich. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn aus ihm springt die Quelle des Lebens. Du bist zuallererst dafür verantwortlich, diese Verbindung mit Jesus aufrecht zu erhalten und dein Herz frei zu halten von dämonischen Einflüssen. Das kannst du nicht auf den Pastor, nicht auf den Hauskreisleiter und nicht auf deinen Ehepartner schieben. Du selbst. Natürlich, manchmal, besonders wenn wir am Anfang dieser Dinge stehen und keine Ahnung davon haben und wirklich tatsächlich im Babystadium sind, dann ist es natürlich sehr hilfreich, Geschwister zu haben, die einen Blick haben und die mit dir zusammen beten und dir dabei helfen. Aber das ist nicht das, wo du stehen bleiben sollst. Das ist Unreife. Aber reife Menschen erkennt man daran, dass sie für sich selbst Verantwortung übernehmen können. Dass sie sich um sich selbst kümmern können. Auch im Geistlichen. Ja, meine Kinder sind unreif, weil das Kinder sind, die können sich nicht um sich selber kümmern. Ich kann nicht sagen, ich fahre jetzt mal 2 Wochen in Urlaub. Hier ist die Nummer vom Pizzaservice. Haben wir früher bei Die Sims immer gemacht, diesem Computerspiel, wo man so Menschenleben nachspielen kann. Die Eltern sind irgendwann gestorben, da bei so einem Feuer verbrannt. Und da waren die Kinder alleine da. Und das, die einzige Art und Weise, wie du die versorgen konntest, war Pizza bestellen. Und das ganze Haus vermüllte und, na egal. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Unreife Menschen können nicht mit sich selber umgehen. Daran erkennt man einen unreifen Christen. Reife bedeutet, ich kann für mich selbst sorgen. Ich kann auf mein Herz aufpassen. Ich kann mich selber motiviert halten. Ich kann mich selber motivieren, die Bibel zu lesen. Mich selber motivieren, zu beten. Mich selber motivieren, zu fasten. Mich selber motivieren, zu evangelisieren. All diese Dinge, das macht einen reifen Christen aus. Und wir können uns selbst motivieren, die Dämonen aus unserem Leben rauszuschmeißen. Die Lügen des Feindes, wenn sie zu uns kommen, in Form von Gedanken oder Emotionen, zu enttarnen und sie rauszuschmeißen. Amen. Okay, das war jetzt ziemlich lang, der Punkt 1. Wir gehen über zu Punkt 2. Punkt 1 war, Jesus gibt Vollmacht. Punkt 2 ist jetzt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes. Wenn du mal irgendwo im Urlaub bist, in Tunesien oder sonst wo, und du siehst eine Schlange oder einen Skorpion, bitte, tu dir selbst einen Gefallen und tritt nicht drauf. Also, nur um das mal zum Vornherein zu klären, das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Es ist lebensgefährlich, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Felix und ich, wir kennen da diesen australischen Steve Irwin, der ist leider gestorben, er wurde von einem Rochen erstochen. Und der geht da in die Wüste und dann sagt, oh, look at this, look at this. Und dann nimmt er da diese übermäßig giftige Schlange aus dem Sand raus, die sich da versteckt hat. Und dann, wow, und dann, also ist immer mit dramatischer Musik dann noch untermalt. Der kann damit umgehen. Aber selbst der Rochen, der hat ihm dann den Rest gegeben. Bitte tritt nicht auf Schlangen und Skorpione. Hier steckt natürlich eine Lehre drauf. Es ist natürlicherweise völlig unmöglich für einen Menschen, so in der damaligen Zeit auch, die hatten ja nur Sandalen an oder waren barfuß, auf einen Skorpion zu treten. Der hat sofort zack und dann hast du, wenn du Glück hattest, richtig starke Schmerzen. Wenn du Pech hattest, warst du sehr schnell tot. Und genau dasselbe ist es auch mit den Dämonen. Wir können uns nicht mit ihnen anlegen, es sei denn, wir stehen in der Vollmacht mit Jesus. Und er meint mit Schlangen und Skorpionen, offensichtlich nach Vers 20, meint er dämonische Geister. Ja, da ist dann die Rede von Geistern. Er hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das, was menschlich gesehen nicht möglich ist, können wir in Jesus. Und das ist auch ein Bild, wie gefährlich eigentlich dämonische Mächte sind. Und das Letzte, was wir tun sollten, ist, sie auslachen. Oder zu denken, ich kann das ja nicht mehr. Ho, 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 ho. Der Erzengel Michael hatte einen Streit mit dem Teufel um den Leib des Moses. Und dann heißt es im Judasbrief, Michael wagte es nicht, ein lästerndes Urteil gegenüber dem Teufel zu fällen, weil er genau weiß, wer Luzifer ist. Er hat es nicht gewagt, ihn zu beleidigen, sondern hat gesagt, der Herr schelte dich. Im Herrn haben wir die Autorität über Dämonen, nicht in uns selbst. Und das Letzte, was wir tun sollten, uns darüber erheben und freuen, denken, ach, mir kann der ja nichts mehr anhaben. Hohoho, ist das lustig. Ich kann jetzt Dämonen austreiben. Nein, wir begegnen auch Dämonen mit einem gewissen Respekt. Genauso wie wir Schlangen und Skorpionen mit einem gewissen Respekt begegnen würden. Amen. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Halleluja. Wie nehmen wir Autorität über Dämonen? Wie sprechen wir Befehle aus, sodass sie uns gehorchen müssen? Ich habe eigentlich schon die Antwort gesagt. Wir sprechen Befehle aus, sodass sie uns gehorchen müssen. Mit unserem Mund. Nicht mit unseren Gedanken, nicht mit irgendwelchen Zeichenhandlungen wütenden, sondern mit unserem Mund gebieten wir und der Teufel muss gehorchen. Hier in Vers, in Lukas Kapitel 10, wo heißt es hier? Vers 20 heißt es, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Dieses Wort untertan bedeutet wortwörtlich übersetzt untergeben zum sofortigen Gehorsam. Die Dämonen sind uns untertan in Jesus Christus. Das heißt, sie müssen sofort Gehorsam leisten. Also ich finde das eine gute Nachricht. Wir müssen nicht, ja, mit Schweiß auf der Stirn und, oh, jetzt gehen wir in den geistlichen Kampf, oh, ist das schwer, ist das anstrengend. Nein, sie sind uns untertan. Und deshalb müssen sie weichen, wenn wir es ihnen gebieten. Mit unserem Mund. Lass uns nochmal zu dieser Schriftstelle aus Markus Kapitel 1 gehen. Wir hatten das vorhin schon gelesen, ein bisschen was davon. Jesus macht es uns vor und wir machen es ihm nach. Markus Kapitel 1, Vers 21 bis 25. Und sie begaben sich nach Kapernaum, der ging am Sabbat zugleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Vers 25, aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Jesus befiehlt. Ja, er macht nicht irgendwelche akrobatischen Übungen, dann tschuh, komm raus oder so Dragon Ball mäßig, sondern er befiehlt ganz schlicht und einfach. Und der Dämon gehorcht. Wenn Jesus das Wort des Gebietens brauchte, brauchst auch du das. Du kannst nicht sagen, ja, das war bei Jesus. Der hatte das noch nötig, mir reicht das Denken. Oder ich stelle mir einfach vor, der Dämon ist nicht mehr da und so ist das Problem auch erledigt. Jesus hat seinen Mund gebraucht, du gebrauchst deinen Mund. Und das auch natürlich in allererster Linie für deine eigene Seele und für dein eigenes Herz. Es gibt drei Stufen von dämonischem Einfluss. Erstens, oder A, wenn ihr nicht noch wieder in Nummern gehen wollt. Erstens, es gibt die Besessenheit. Und es ist ein nahezu vollständiges Erfülltsein mit Dämonen. Die Seele, unser unsichtbarer Mensch, ist ein Wohnort. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wenn Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und ich will, da meint er jetzt nicht, dass er hier in unsere Gemeinde kommt und ein Platz ist frei. Nein, er will in unserem Herzen wohnen. Christus in uns. Und dieser Wohnort des Selbst kann auch benutzt werden von Dämonen. Und es gibt Besessene, die sind also bis unter die Hutkante, könnte man sagen, voll mit Dämonen. Ein Beispiel sind die Gerasener, ein Beispiel ist das, was wir vorhin gelesen haben in Apostelgeschichte 19. Und so jemand ist eigentlich für den normalen menschlichen Umgang nicht mehr zu gebrauchen. Ist also heutzutage würde man sagen, Fall für die Psychiatrie. Man kann mit so einer Person nichts mehr anfangen. Dann gibt es die zweite Stufe, das betrifft uns schon eher, das ist die Dämonisierung. Es gibt für all das auch griechische Begriffe, da habe ich in der Kürze der Zeit das jetzt leider nicht rausgesucht. Wenn ihr da Interesse habt, kann ich euch das gerne noch ausgearbeiteter nachreichen. Die Dämonisierung ist eine teilweise Besetzung der Seele von Dämonen. Denkt dran, Jesus gibt uns Autorität. Unsere Seele kann teilweise bewohnt werden von Dämonen. Das ist nicht so offensichtlich wie jemand, das ist jemand, der aus dem Irrenhaus, sondern es sind bestimmte Bereiche, wo wir dem Feind Anrecht geben, in uns zu wohnen und in uns seine Aktivitäten auszuüben. Das passiert, aber da gehe ich dann näher drauf, entweder durch Sünde oder durch Betrug. Sünde ist, wenn wir klar sündigen. Betrug ist, wenn wir die Lüge des Feindes glauben und er so Anrecht in unsere Seele bekommt. Das ist die zweite Stufe. Und dann gibt es die dritte Stufe, und die betrifft uns alle uneingeschränkt, ist die Beeinflussung von Dämonen von außen. Der Teufel ist unsichtbar und hat überall, wo wir hier lang gehen, kann der auch hingehen. Und der Teufel versucht, oder Dämonen versuchen, uns Emotionen oder Gedanken zu geben, um uns von außen zu beeinflussen. Plötzliche Geistesblitze, die keine positiven sind, sondern negative. Geistesblitze zur Sünde. Ich könnte jetzt das und das machen. Plötzliche Emotionen der Angst, die aus dem Nichts kommen, obwohl gar keine Gefahr da ist. Das sind meistens Dämonen. die von außen versuchen, etwas auf uns draufzulegen, etwas mit uns zu machen, mit uns zu tun, um uns zur Sünde zu bewegen, um uns zum Unglauben zu bewegen, um all seine dämonischen Absichten zu vollziehen. Beispiel ist ganz typisch die Angst im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal nachts wache ich auf, weil die Kinder schreien und oder ich kurz dem was zu trinken bringen muss oder so und ich bin auf jeden Fall wach und dann gehe ich nochmal aufs Klo und dann kommt so ein komisches wie, es ist dunkel und dann kommen irgendwelche Erinnerungen aus meinem Kopf von Sachen, die ich mir vor 15 Jahren mal angeguckt habe, von irgendwelchen Filmen oder was und auf einmal beschleicht mich ein Gefühl der Angst. Das sind dämonische Geister, ihr Lieben. Das ist nicht irgendwas aus deiner Psyche oder aus deinem Unterbewusstsein, sondern das sind Dämonen. Und das, was ich dann ganz einfach mache, ich sage, im Namen Jesu, Geist der Furcht, Geist der Angst, du musst es nicht mal beim Namen nennen, sagen, verschwinde Teufel, du hast kein Anrecht hier zu sein. Hier regiert Jesus, in meinem Herzen regiert Jesus, in meiner Wohnung regiert Jesus. Du musst jetzt gehen. Amen. Und dann kannst du in Frieden wieder ins Bett gehen oder beten oder was immer du auch nachts machen willst. Oder dich weiter um deine Kinder kümmern. Es ist so wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass die unsichtbare Welt so real ist, dass der Teufel nicht schläft. Dass die Dämonen nicht schlafen und dass sie ständig versuchen, ihren Einfluss auf uns geltend zu machen. Ständig versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja, wie so ein lästiger Staubsaugervertreter. Darf ich Ihnen das noch zeigen? Und du willst die Tür zumachen, aber er steht noch drin. Aber wir können uns wehren dagegen. Und diese Einflüsse gehen nicht weg, indem wir einfach sagen, ach, die gibt's nicht. Oder wir ignorieren sie einfach. Das funktioniert nicht. Du kannst dir sicher sein, wenn du Abhängigkeiten hast oder sündhaftes Verhalten, wo du immer wieder zurückfällst, analysiere mal, was da passiert. Und frag Jesus, zeig mir, wo steckt da der Teufel? Ja, im Detail, sag mal so, der Teufel im Detail. Irgendwo steckt da der Feind. Bei jeder Sünde hat der Feind einen Anteil daran. Wir haben das ausführlich behandelt. Dieses Fleisch, was die Sünde gebiert, wegen dieser Empfängnis vom Teufel. Schau mal nach, wenn du Zornausbrüche hast. Jesus, und sag Jesus, nicht sag Teufel, wo bist du? Ja, das ist dumm. Sag Jesus, zeig mir den Feind. Lass ihn mich erkennen, damit ich ihn rausschmeißen kann. Und das betrifft uns alle, diese Beeinflussung von Dämonen. Und Jesus will nicht, dass wir einfach nur passiv da daneben stehen und denken, ach, ich bin ja eh gerettet, mir kann der Teufel nichts mehr. Und dann ist es halt so, und dann, wenn ich erlöst bin, wenn ich tot bin, ist das alles vorbei. Nein, du kannst jetzt aktiv sein. Du kannst jetzt gegen den Feind vorgehen. Du kannst jetzt dich seinem Reich anschließen. Weil das ist auch das, was wir letzte Woche hatten. Das Reich Gottes ist ein progressiver Prozess. Das ist wie wenn ich in Frankreich einmarschiere, habe ich gesagt, vor diesem Élysée-Palast, die deutsche Fahne in den Boden rammen und sage, hier ist jetzt deutscher Boden. Und wenn ich keine Streitmacht bei mir habe, dann sollte ich mir das gut überlegen. Und das ist das Reich Gottes. Er kommt ins Feindesland. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Und Jesus kommt ins Feindesland und er beraubt den Herrn und sagt, jetzt ist nicht mehr hier dein Reich, jetzt ist hier mein Reich. Jetzt ist hier das Reich Gottes angebrochen. Wir können einfach nicht als eine Last, nicht als ein Oh, und dann kriegen wir hier eine Falte und dann gehen wir so einen schiefen Rücken, weil wir die geistliche Last der Welt tragen müssen. Nein, wir können mit der Freude mit Jesus gemeinsam Autorität ausüben. Gemeinsam mit ihm. Lass uns mal Psalm 148 aufschlagen. Eigentlich wollte ich darüber erst später reden, aber jetzt passt es gerade so gut. Psalm 148. Lass mich kurz schauen, wo es hier steht. Nee, es ist 149, Entschuldigung. Ich lese mal ab Vers 1. Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer. Die Kinder Zion sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Tamburin und Laute ihn besingen. Der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit. Sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Ach, das klingt doch richtig wie Freude. An Dämonen, an die wollen wir jetzt nicht denken. Pass auf, wie es weitergeht. 6, Vers 6. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an die Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen, um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist Ehre für alle seine Getreuen. Halleluja. Seht ihr hier diese Dynamik drin, dieses, oh Jesus, es ist so schön bei dir zu sein, es ist so wunderbar hier zu sein, zu deinen Füßen zu sitzen. Und dann leitet uns der Heilige Geist und wir sehen, da ist der Feind aktiv und im Gebet sagen wir im Namen Jesus und dann binden wir ihn mit Ketten, wir schlagen mit dem Schwert rein und dann binden wir diese dämonische Macht mit Ketten und sagen, deine Macht ist jetzt gebrochen und dann drehen wir uns wieder zurück zu Jesus und sagen, Jesus, es ist so wunderbar, es ist so herrlich mit dir, es ist so liebreizend mit dir und dann tanzen wir in Reigen, ja, Ringelreihe und dann preisen wir unseren Gott mit allem, was wir wieder sind. Das ist biblische Frömmigkeit. Unser alles finden wir in Jesus und in diesem, wir finden alles in Jesus, beschäftigen wir uns auch mit dem Feind. Nicht zu viel, aber wir beschäftigen uns mit ihm. Und es ist wirklich Zeit für uns auch als Gemeinde, dass die Zeit des Waffenstillstandes vorbei ist. Waffenstillstand ist keine Option. Ist keine Option. Denn der Teufel wird nie in einen Waffenstillstand einwilligen. Die dämonische Welt ist aktiv. Aber wir haben die besseren Waffen. Wir haben den Stärkeren, der in uns ist. Denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Teufel. Wir können ihn besiegen in Jesus. Punkt 3 aus Lukas Kapitel 10, Vers 19. Nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Der erste Punkt war, Jesus gibt Autorität. Der zweite, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes. Und drittens, nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Halleluja. Nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. So, wie bringen wir jetzt dieses Wort von Jesus mit der Realität zusammen? Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass mir irgendwas schaden kann vom Teufel. Wie funktioniert das? Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass sowohl Gott als auch der Teufel auf das Herz des Menschen abzielt. Dein Körper, weil er zeitlich ist, weil er irdisch ist, ist nicht so wichtig, wie du das vielleicht denkst. Weil es kommt der Tag und es wird ein glorreicher Tag, dann ist Schluss und du wirst in eine Kiste gelegt und dann wird verfault und verrottet dieser Körper. Aber dein Herz, deine Seele bleibt in Ewigkeit. Und deshalb hat Gott der Vater kein allzu großes Interesse an deinem Körper. Ja, wir merken schon, das widerstrebt uns ein bisschen, weil bei uns geht es ganz viel um den Körper. Aber Gottes Ziele sind ewige Ziele. Und das Gleiche gilt auch für den Teufel. Er möchte an unser Herz ran. Er möchte regieren und thronen in unserem Herzen. Er möchte nicht unbedingt, dass es unseren Körpern schlecht oder gut geht, sondern mit all dem, was er tut, verfolgt er unser Herz von Gott abspenstig zu machen und uns mit ihm gemeinsam in die Leidensgemeinschaft zu werfen, ins ewige Feuer. Interessant, ne? Entweder Leidensgemeinschaft mit Jesus oder Leidensgemeinschaft mit dem Teufel. Eins von beiden müssen wir erwählen. Wer in Jesus bleibt, das heißt in dieser Beziehung, in dieser Verbindung, in dieser Einheit mit ihm, wer diese Beziehung, diese Einheit schützt und pflegt, dessen Herz ist frei von dämonischen Einflüssen. Oder kann frei sein von dämonischen Einflüssen. Manchmal hängen uns noch Sachen an von lange vorher. Und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber sie stecken noch drin. Und Jesus will uns davon auch befreien. Und dann kann es manchmal nötig sein, dass wir, oder ist es manchmal nötig, dass wir die Dinge nochmal beim Namen nennen, rausschmeißen und dann die Freiheit in Jesus genießen. Ein Beispiel davon kann ich erzählen. Ich war auf der Bibelschule in Bad Gandersheim und im Lobpreis fiel es mir so schwer, hinten zu stehen, weil ich die ganzen Schwestern gesehen habe. Ja, in Bad Gandersheim geht man ja, wenn man jung und hübsch ist, zumindest die meisten. Und ich hatte so zu kämpfen mit unreinen Gedanken und ich habe immer gesagt, Jesus, vergib mir. Also da denkt man immer, man ist selber so der Schuldige und vergib mir und ich will das nicht und ich kam nicht darüber weg. Und dann habe ich mich immer ganz vorne im Lobpreis hingestellt, damit ich mich auf Jesus konzentrieren kann, dass ich nicht so abgelenkt bin. Übrigens, Schuld haben nicht die Schwestern da, die können da gar nichts dafür. Schuld hat auch nicht der Rock, der über die Knie geht. Übrigens, Schuld ist immer das Herz. Okay. Und da kam ein Gastsprecher zur Bibelschule und der hat Befreiungsdienst gemacht. Und der kam gar nicht zu mir, der hat nicht über mir gebetet. Aber als er über der Versammlung gebetet hat, habe ich gemerkt, wie in mir drin sich wie was windet und bewegt und denkt, ich will. Also man hat richtig gemerkt, wie der wollte hier nicht raus. Und dann war ich frei. Und hatte nie wieder danach solche Probleme. Nie wieder. Das war ein Dämon, der von was weiß ich, wo ich mal Bodenrechte oder ihm Vollmacht gegeben habe über meine Seele durch Pornografie oder durch sonst irgendwas, der mir noch anhing. Und einfach nur, indem jemand gesagt hat, im Namen Jesu weiß ich, oder was weiß ich, was er gesagt hat. Und ich in mir drin spürte ich diese Bewegung und ich merkte, okay, jetzt verstehe ich. Und Das Ding kam aus mir raus, dieser Dämon kam aus mir raus und ich hatte nie wieder solche Probleme. Das heißt nicht, dass ich nicht mal wieder solche Probleme bekommen kann, wenn ich mich öffne für diese Sünden und für den Feind. Wenn ich sage, wenn ich dann wieder zurückgehe in Pornografie, in all diese unreinen Dinge, öffne ich mein Herz wieder neu für den Teufel. Denn Pornografie konsumieren ist nichts anderes als Sex mit Dämonen. So, Halleluja. Jesus will uns frei machen. Jesus will uns frei machen von diesen Dingen. Zwangsgedanken, wo wir uns, den wir uns nicht entziehen können. Glaub mir, das sind Dämonen. Wenn du Gedanken nicht willst, aber sie da sind, das sind Dämonen. Vertrag dir noch eine Story oder war das jetzt schon zu heftig? Okay. Ich war in Magdeburg, haben wir diese Konferenz mit Craig gemacht und da waren 300 Leute und dann sagte Craig, jetzt ist die Zeit für Dienst der Handauflegung. Und ich wusste, jetzt ist meine Stunde gekommen, ich hatte keine Aufgabe auf dieser Konferenz, bei mir hing nur ein Schild Gebetsteam, dass ich endlich für Leute beten. Und dann strömten die alle nach vorn, hunderte von Leuten. Und dann fing ich an, für die Leute zu beten und die Kraft Gottes, wie ein elektrischer Strom, wie als ob ich mit dem Fuß in der Steckdose stehe, und die Leute sind umgefallen. Und ich war, boah, krass, beim ersten, okay, interessant, bin zum nächsten und dann habe ich hier, und die Leute umgefallen. Einer nach dem anderen sind sie alle umgefallen, hatten eine Begegnung mit Gott, ich hatte prophetische Worte, einfach die Kraft Gottes war da. Und ich dachte mir, okay, das ist krass. Und dann habe ich immer, Halleluja, danke Jesus, das bist alles du. Und dann bin ich zurück ins Hotelzimmer. und habe versucht, Mittagsschlaf zu machen. Und in mir drin kamen Gedanken von, du bist so toll. Du bist so toll, weil du für die Leute gebetet hast. Weil du derjenige bist, der die Autorität hat. Weil du so geistlich bist. Und es kamen solche Gedanken auf, wirklich wie als ob ich im Schützengraben sitze und es wird auf mich geschossen. Und ich dachte, oh Jesus, nein, das bist du, das will ich gar nicht. Das ist, ich demütige mich für dich, Jesus, das war alles du, das war deine Gnade, das war deine Liebe, das war deine Kraft, das hat nichts mit mir zu tun. Und immer wieder diese Gedanken, und ich habe gelitten unter diesen Gedanken, weil ich dachte, bin ich so stolz, bin ich so böse, ich will das nicht. Bis ich irgendwann gesehen habe und also Jesus um Hilfe gerufen habe und ich lag da. Und Jesus sagt zu mir, das ist ein Dämon. Und ich wusste, und dann habe ich gesagt, im Namen Jesu, alle Dämonen, die mich hier anklagen wollen, die mir sowas einreden wollen, ihr verschwindet jetzt und ihr habt keine Autorität mehr, das war Jesus und ihr müsst jetzt aufhören, zu mir zu reden. Und ich hatte Frieden. Das ist so, wie es praktisch funktioniert. Denk doch nicht, nur weil du Gedanken in deinem Kopf hast, dass die von dir kommen. Gedanken können von dir kommen, Gedanken können von Gott kommen, Gedanken können von Dämonen kommen. Judas hat es vom Teufel ins Herz gelegt bekommen, Jesus zu verraten. Da kam der Teufel und hat diese tolle Idee, ja, also Ironie, Entschuldigung, diese furchtbare Idee in das Herz von Judas hineingelegt. Und jetzt haltet euch fest. Ihr würdet sagen, ja, Judas war ja nicht wiedergeboren. Hananias und Sapphira. Im letzten Vers von Kapitel 4 in der Apostelgeschichte heißt es, und sie alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Sie alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Und dann kam diese ganze Geschichte mit Hananias und Sapphira. Und Petrus sagt, warum hat der Teufel dein Herz erfüllt, den Heiligen Geist zu betrügen? Es ist unbiblisch und einfach so gefährlich zu denken, nur weil ich wiedergeboren bin und bekehrt bin, dass der Teufel keinen Einfluss mehr auf mein Herz hat. Das ist einfach, es ist eine Irrlehre, eine gefährliche Irrlehre. Sonst hätte Paulus nie gesagt in Epheser 4, ich denke es ist Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Und damit meint er nicht die Besenkammer ganz hinten da, boah, da haben wir nicht aufgepasst, das Blut Jesu zu proklamieren. Er meint dein Herz. Gebt dem Teufel keinen Raum. An wiedergeborene, geisterfüllte Menschen. So, wir nehmen die Gefahr ernst. Seid wachsam und nüchtern, denn euer Widersacher, der Feind, geht umher wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus Kapitel 5. Wir nehmen die Gefahr ernst. Aber wir handeln entsprechend der Anweisung Jesu. Wir sprechen das Wort Gottes aus, nehmen Autorität und so wird unserer Seele nichts schaden. Und das ist der Sieg über Zwangsgedanken, über Zwangshandlungen, über Depression, die sich wie auf uns legt wie eine Decke. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Der Kampf des Teufels zielt auf unser Herz. Wie spät haben wir es denn? Oh, okay. Das könnt ihr euch mal noch aufschreiben, wenn ihr mitschreibt, 2. Korinther 11, Vers 2 und 3. Und 2. Korinther 11, Vers 2 und 3. Da sagt Paulus, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, auch euer Sinn, euer Denken, euer Herz abgewandt wird von der Lauterkeit und Einfachheit Christus gegenüber und verdorben wird. Der Teufel möchte uns abwenden von unserer Haltung, von unserem reinen Herzen, von der Lauterkeit, von der Einfachheit gegenüber Christus. Weil diese Verbindung mit dem Erlösten, diese Beziehung mit dem lebendigen Gott, hasst der Teufel. Er hasst es. Das heißt in der Offenbarung, er hat eine große Wut. Und die richtet sich gegen uns. So. Vielleicht belassen wir es, ich habe noch eine andere Bibelstelle, aber wir belassen es jetzt erstmal dabei. Lasst uns mal aufstehen. Jonathan, kannst du mal nach vorne kommen und ein Lied singen? Wir müssen irgendwas spielen erstmal. Lasst uns doch gemeinsam beschließen, dass wir den Waffenstillstand mit dem Teufel aufgeben. Ja, die Politik der Beschwichtigung und der Diplomatie funktioniert hier nicht. Funktioniert hier nicht. Wir geben diesen können wir uns noch mal hinsetzen, bitte? Wir machen das ein bisschen praktischer. Setz erst noch mal hin. Okay, ich möchte alle aufrufen, die wissen, sie befinden sich in einem Waffenstillstand mit dem Teufel, die aufgegeben haben, gegen ihn sich auszusprechen. Der Feind ist kein Bestandteil deines Weltbildes mehr. Du weißt, den gibt's irgendwo, aber du beschäftigst dich nicht mit dem, du sprichst nicht gegen ihn und deshalb kannst du dich nicht wehren gegen ihn. Ich möchte dich heute ermutigen und aufrufen und sagen, beende den Waffenstillstand mit dem Teufel. Und wenn dich das betrifft, dann steh mal auf. Jonathan steht schon. Dann steh mal auf und sag, ich möchte nicht mehr mich dem Mächten der Finsternis einfach schutzlos ausliefern. Ich möchte diesen Waffenstillstand beenden. Ich möchte aktiv gegen die Schliche des Feindes vorgehen. Triff jetzt eine Entscheidung und sag, Jesus. Ja, vielleicht machen wir das mal ganz praktisch. Sprecht mir einfach mal nach. Jesus, so wie du mit dem Teufel umgegangen bist, so will auch ich mit dem Teufel umgehen. Ich beende hiermit die Zeit des Waffenstillstandes. Ich nehme das Wort Gottes und die Autorität in dir und gebe dem Teufel keinen Freiraum mehr in meinem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Herr, wir danken dir, dass du uns Autorität gegeben hast, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes. Wir danken dir, dass nichts uns in irgendeiner Weise schaden wird, wenn wir in dir sind. Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz triumphiert hast, dass du am Kreuz gesiegt hast und dass wir Teil dieses Siegeszuges sind und dass der Wohlgeruch deiner Erkenntnis offenbar wird. Und wir rufen das aus, dass unsere Herzen kein Platz für den Teufel mehr haben, dass wir die Gedanken und die Gefühle, die vom Feind kommen, die er uns verkaufen will, nicht länger annehmen. Vater, wir bitten dich, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Alarmbereitschaft gibst. Alarmstufe Rot. Da ist ein Feind, der will uns angreifen, der will an unsere Seele ran. Herr Jesus, wir wollen in dir sein und uns in dir aufhalten, uns selbst für tot halten, damit du in uns leben kannst. Weil durch das Kreuz hast du den Feind entwaffnet. Durch das Kreuz hast du ihn öffentlich zur Schau gestellt. Durch das Kreuz hast du über ihn triumphiert. Und wir treten ein in diesen Sieg. Wir glauben dir einfach, dass wir die Autorität und den Sieg haben in dir. In Jesu Namen. Amen.